dass wir jetzt irgendwie so Top 3 Podcasts für Marketplaces im Dachraum sind, so nach Hörern, ist natürlich irgendwie schon etwas, wo wir irgendwie absolut stolz drauf sind. Also jeden Monat halt zigtausend Leute, die das hören. Und wenn man jetzt mal vorstellt, okay, die sitzen alle in einem Raum vor einem, crazy. Also wirklich verrückt, da darf man gar nicht so sehr dran denken.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Fette.
Moin Flo.
Moin Moritz, grüß dich.
Ja, besondere Folge, unsere Jubiläumsfolge zur 100. Aufnahme, 100. Episode. Hättest du gedacht, dass es mal dazu kommen wird?
Nee, ich habe da ehrlicherweise gar nicht drüber gedacht. Ich dachte an gerade so in der ersten Anfangszeit einfach nur, scheiße, hoffentlich schaffen wir nächste Woche.
Kann ich unterschreiben.
Ja, ist ja so. Also so häufig, wie wir dann hier irgendwie durchs Büro gelaufen sind, okay, wir brauchen hier irgendwo jetzt nochmal ein paar spannende Informationen für die nächste Folge, wir brauchen spannende Gäste und. Neben den normalen Aufgaben von uns irgendwie als Geschäftsführern war das eher so ein Sonntagsabendsritt, auch gerne mal.
Ich habe passend dazu mal nachgeschaut. Also wir haben ja im Februar 2021 gestartet. Die Idee und das Konzept ist eigentlich nur ein paar Wochen vorher geboren. Wir haben das ja recht agil dann umgesetzt, damals vor allem mit Christa. Es ist 3,5 Jahre her. So, und wir waren damals 13 Mitarbeiter und 6 davon inklusive uns waren Vollzeit. Von daher, wenn ich zurückschaue, wir hatten, ich sag's mal salopp, einen Arsch voll zu tun. Wir sind gewachsen, viele Säulen, Teams, Teamleads gab's natürlich noch gar nicht. Und dann jede Woche sich zu überlegen, ja, was nehmen wir jetzt eigentlich auf, war schon auch Pain.
Ja, das war die schöne Zeit, wo man Geschäftsführer, Sales Manager, Office Manager und Buchhaltung gleichzeitig gemacht hat. Das war großartig. Und dann auch irgendwie auf einmal auch Marketing Manager. Aber gut, ein Bereich jetzt mehr oder weniger. Das war möglich. Und da hatten wir ja noch hier, da saßen wir noch im kleineren Büro. Und da saßen Moritz und ich dann auch noch so, hatten wir einen großen Raum. Und wir saßen dann mit den Mitarbeitern normal da drin. Also wir da einfach irgendwie teilweise über die Schreibtische irgendwie gerufen haben. Das ist irgendwie, glaube ich, auch irgendwie recht normales und bei so einem kleinen Team und so. Aber da hat sich doch irgendwie einiges geändert und die Leute, die jetzt heute reinkommen ins Team, können sich das, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen.
Unser beliebtester, ich sag mal, unter uns interner strategischer Satz über Slack war damals, wer macht die Vorbereitung für morgen?
Oh ja.
Wenn man den rausgehauen hat, muss man aber trotzdem sagen, dass wir da immer sozusagen als Team gearbeitet haben. Wenn ich es jetzt sozusagen dir geschrieben habe, dann hast du dann in der Regel nicht geantwortet, genauso andersrum, ja, mach du mal lieber, sondern hat man direkt gesagt, ja, komm, ich kann es übernehmen. Ja, klar, ich kann das übernehmen. So, irgendwie findet man noch Zeit oder man hat sich schon irgendwie was überlegt. Das war auf jeden Fall witzig. Wir hatten natürlich genug zu erzählen. Wir haben natürlich einen Grund gehabt, warum wir diesen Podcast gemacht haben. Kommen wir gleich noch vielleicht ein bisschen zu den Facts, wer denn jetzt alles so hört, wer eigentlich die Zielgruppe ist. Aber am Ende muss man es ausarbeiten, muss sich vorbereiten und das Deprio sieht man doch halt irgendwie, ne, wenn irgendwo ein großer neuer Kunde anliegt oder was auch immer.
Total. Ja, und wir haben ja auch immer schon die Idee gehabt, oh komm, wir produzieren total vor viele Folgen. Dann ist es total viel entspannter für uns. Das hat, glaube ich, anderthalb Mal funktioniert. So. Ja. Und das war es dann auch.
Ja. Ja, dann hatten wir das Szenario, dass oft kein Raum frei war. Also irgendwie, ja, haben wir die vorher gebucht, unser Team war schon sauer. Ich glaube, da muss man, also man muss fairerweise sagen, ich nehme in der Regel zu Hause aus, wo wir meistens morgens aufnehmen. Ich habe hier mein kleines Büro noch und dann düse ich ins Büro. Da brauchen wir nicht mehr Räume blocken und ich habe hier ein gutes Setup. Du nimmst immer gerne im Büro auf. Trotzdem muss ich aus dem Team noch heute sagen, es sind nicht alle begeistert, wenn du spontan einen Raum brauchst, weil wir das nicht vorab gebucht haben.
Ja, das ist ein Geschäftsführungszauber, wenn man einen Raum braucht. Einmal ging es nicht, da war wirklich überall wie externe Meetings mit Kunden und da haben wir vorm Klo so einen Kloraum und habe ich da mal ein Schild fertig gemacht, irgendwie Psst, Podcast, habe ich da irgendwie einen Stuhl genommen und irgendwie so eine Ablage und hab dann im Vorraum vom Klo aufgenommen, hat dann letztendlich irgendwie eine Stunde da das Klo blockiert. Ja, das war auch, das fanden Leute auch nicht so lustig. Das kann ich verstehen. Das macht man auch nicht und würde ich wahrscheinlich auch nicht so lustig finden.
Ja, witzig auch, dass wir vor einiger Zeit, ich muss sagen, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich meine, das war aber Anfang 2023 ein Rebranding gemacht hatten. Wir hießen ja zu Beginn Amazon Klug Steuern. Hatten natürlich auch hundertprozentigen Amazon-Fokus, von daher recht passend. Und dann wurde es etwas internationaler und etwas breiter und haben uns ja komplett gerebrandet zu Ahead und Marketplaces, was heute ja auch, sag ich mal, unser komplettes Community-Format mit den Stammtischen und den Networking-Events auch abdeckt.
Ja, ja, ach, das, ich muss sagen, da bin ich auch, mich auch wirklich total happy mit. Es war ja irgendwie anfangs, kann man auch ehrlich sagen, eher mal so als Slogan gedacht. Und dann haben wir, okay, warum nennen wir nicht eigentlich diesen ganzen Kosmos, den wir da bauen, eigentlich auch so? Das ist ja total beschreiben passend ist und es ist irgendwie spannend, was Leute auch daraus machen. Ne? Irgendwie, ich war vor ein paar Tagen war ich aus einer Weiterbildung und der das uns gemacht hat, meinte auch immer, ne, bei so irgendwie verschiedenen Bereichen, die wir dann durchgesprochen haben, weil das geht halt darum, dass ihr ahead seid. So, und war irgendwie witzig, was dann daraus gemacht wird.
Was war für dich oder was ist für dich die größte Veränderung oder auch Verbesserung? Was war damals sozusagen noch eher schlechter, vielleicht auch ein Fail? Was hat sich zu heute extrem geändert in unserem Podcast?
Also Planung auf jeden Fall, ne? Das, wie du schon sagst, wir hatten keine Vorbereitung, wir hatten keinen festen Aufnahmezeitpunkte, es gab schon gar keine Raumbuchung und so. Und das ist irgendwie immer so nebenbei halt dann passiert und heute ist ja viel strukturierter. Ne? Wir haben ja heute auch seit kurzem jetzt ein AOM Marketing- und Partnermanager, der unter anderem jetzt auch den Bereich Podcast halt mit professionalisiert. So, das heißt, es ist auch für Gäste und so viel angenehmer, weil halt irgendwie auch feste Zeiten eingehalten werden, Raum buchen. Wir haben in unseren Kalendern feste Termine für irgendwie Vorgespräche, Aufnahmen und. Und das war schon lange sehr wilder Westen. Länger als wahrscheinlich die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen denken. Das ist schon ein Riesenunterschied.
Ja. Ja, für mich ist die größte Änderung, dass wir damals ja noch Deep Dives beide gemacht haben. Es gab ja sozusagen so eine Hauptfolge und dann Deep Dive. Die Hauptfolge war aber schon relativ deep und hatte viel zu viel Inhalte, die wir rausgehauen haben. Der Deep Dive war nochmal schwieriger zu konsumieren. Und ich glaube, das machen wir heute besser beziehungsweise anders, weil also mein Anspruch ist heute, wir haben ein paar gute Facts, die wirklich Facts sind, wo man wirklich Learnings hat, ein bisschen Education betreibt, aber das Drumherum darf auch gerne locker authentisch sein, weil wir beide jetzt, das kann man sozusagen sagen, ja, letzten 8 Jahre in der Amazon-Szene einfach so viel gesehen, erlebt haben, nicht nur über unsere Kunden, sondern auch über alle Partner und alle Events. Und damals war das halt, finde ich, nicht locker oder ja authentisch genug. Heute sagen wir, okay, das muss ein authentisches Gespräch sein. Wir können auch gerne mal ein paar Facts teilen, was in unserem Team passiert, ein paar Insights, ein bisschen Smalltalk. Ich glaube, das ist cooler zu konsumieren, macht mir dann auch mehr Spaß, als wenn man das, sag ich mal, so ein bisschen ja nur vorträgt.
Auf jeden Fall. Am Anfang macht man sich halt über Sachen Gedanken, dass man irgendwie zwischendurch M sagt, dass man genau weiß, welche Punkte will ich machen. Man hat dann teilweise irgendwie schon die Vorbereitung Sätze halt irgendwie reingepackt, die man dann irgendwie so abgelesen hat. Und das erleben wir tatsächlich auch bei vielen, die halt bei uns jetzt das erste Mal als Gast irgendwie in den Podcast kommen. Für die ist es was ganz Besonderes, war es für uns damals ja auch. Und da will man sich natürlich irgendwie vernünftig vorbereiten. Und ein Fehler, den dann viele machen, ist, dass sie dann sagen, okay, ich schreibe mir konkret die Sätze auf, die ich nachher auch sagen möchte. Und das sorgt dafür, dass es dann irgendwie so ein bisschen ja robotisch irgendwie rüberkommt. Und irgendwie das war auch irgendwie etwas, wo man da jetzt heute ganz anders davor ist. Ne? Neulich habe ich im Podcast erzählt, dass ich mich am Minzbonbon verschluckt habe vorher. So, wo ich irgendwie am Anfang irgendwie, hätte mir das abgebrochen und sagt, Flo, ey, mach das nicht. So.
Ja, was man tatsächlich sagen muss, also ich würde ganz klar sagen, wir können ganz, ganz viel noch dazu lernen. Das ist alles irgendwie nicht perfekt. Wir machen das nach wie vor halt irgendwie nebenbei und hoffen, dass wir da irgendwie wieder was zurückgeben können. Was ich aber nach wie vor cool finde, wir haben von Anfang an eigentlich recht straight One-Takes gemacht. Das heißt, es musste bei uns nicht im Schnitt danach sonst was gemacht werden, wegen irgendwelchen M's, S oder weil wir uns irgendwie versprochen haben und weil es halt wirklich einfach ein lockeres Gespräch ist. Das fand ich ganz cool. Das haben wir, glaube ich, am Anfang vielleicht anders erwartet. Oh, so eine Produktion ist extrem aufwendig, allein schon durch den Schnitt. Und da können wir Christa, die es bei uns produziert, eigentlich recht einfach immer danach sagen, hey, gute Aufnahme, one take, go.
Absolut, ja, absolut. Ja, wenn wir jetzt mal irgendwie so ein, zwei Podcast-Fakten zusammenfassen, dann kann man auf jeden Fall sagen, wenn man sich die Top-Folgen anhört, da haben wir auf jeden Fall unsere erste Folge, die sich heute immer noch angehört wird. Und das hat Chancen und Risiken auf Amazon für Markenhersteller. Das ja wird einfach rauf und runter gehört. Und da denke ich mir auch manchmal, boah, das hat alles irgendwie Hand und Fuß, was wir da erzählt haben damals. Aber trotzdem, ne, wie wir auch eben gesagt haben, ganz andere Lockerheit und so drin heute. Und da würde ich mir vielleicht eher wünschen, dass man eher so ein paar neue Folgen, ne? Vielleicht dann eher so viel sind, aber die Leute haben da Lust drauf und das ist ja auch völlig, völlig in Ordnung.
Da ist viel drin, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich habe mich nicht mehr getraut, die nochmal anzuhören.
Ich auch nicht. Ich auch nicht.
Das mache ich natürlich
auch gerne, selber nicht so gerne irgendwie sprechen. Plus braucht dann natürlich auch Zeit, aber ich glaube auch, da sind ein, zwei wilde Sachen von uns drin.
Lass uns einmal kurz, bevor wir in die Podcast-Facts tiefer einsteigen, unser Jubiläums-Special raushauen. Haben wir noch nie gemacht. Und zwar hauen wir am Ende, also relativ weit am Ende des Podcasts, noch einen Code raus. Wenn ihr den hört und uns dann einmal kurz schreibt, wo auch immer, mir bei LinkedIn, Flo bei LinkedIn, uns per E-Mail, dann könnt ihr eine 2.000 € Marktanalyse von uns gewinnen. Wir verlosen das. Wenn ihr Bock habt, kann man das nachher vielleicht auch über LinkedIn teilen. Ist keine Pflicht. Genau, sind wir mal gespannt, was reinkommt. Aber dachten wir, können wir als Special mal so raushauen.
Genau, also ist für euch dann natürlich irgendwie for free, wenn ihr das gewinnt.
Genau, ja, wir verkaufen die 2.000 € Analyse dann.
Genau, genau. Das ist
ein Gutschein.
Das Special.
Genau.
Das Geschenk, Geschenk von uns für uns.
So, nein, ist ein Gutschein. Ja. Genau, du hast gerade angefangen, genau, Top-Podcast, war unsere allererste Folge, gut, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen wegen dem Spotify-Algorithmus oder allgemein, wo das überall ausgestrahlt wird. Die zweiterfolgreichste, die hast du ja mit Pre-Relay aufgenommen, da ging es um die Multi-Marketplace-Strategie, ja, richtig nice. Und ja, den dritten Platz macht der Michael vom Sondern über OnQuality. Und ja, da ging es vor allem um Middleware, Logistik und Marketing. Ich meine, danach tut sich nicht viel, das ist teilweise marginal, ne, wenn es ein paar weniger Views hat. Trotzdem spannend, einfach mal rauszuschreiben, was die Top-Folgen sind.
Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich gerade jetzt noch bei der Folge mit Julien von Pure, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Das sind teilweise schon große Aussagen, die heute gemacht werden bei uns im Podcast. Ne? Zum Beispiel ging es bei denen damals um, dass die auf 7 Marktplätzen parallel halt launchen. Mit einem Team irgendwie aus 1 bis 3 Leuten und dann mal loslegen und sagen und dann irgendwie auch bei uns im Podcast transparent erzählen, okay, was läuft, was nicht. Und das macht uns natürlich irgendwie auch stolz. So, und wir haben uns mal so die Podcast-Landschaft angeschaut normal würde ich schon sagen, sind wir beide eher so vom Typ, ne, das mussten wir erstmal lernen, so dass man nicht irgendwie tief stapelt, ne, sondern es auch mal irgendwie sinnvoll ist, auch mal Sachen irgendwie so Erfolge und so zu teilen. Und dass wir jetzt irgendwie so Top 3 Podcasts für Marketplaces im Dachraum sind, so nach Hörern, ist natürlich irgendwie schon etwas, wo wir irgendwie absolut stolz drauf sind. Also das muss ich mir vorstellen, es sind ja jeden Monat halt zigtausend Leute, die das hören. Wenn man jetzt mal vorstellt, okay, die sitzen alle in einem Raum vor einem und irgendwie man hängt da dann und irgendwie hat sich vorher kurz ein paar Sachen durchgelesen und das passiert irgendwie jede Woche. Crazy. Also wirklich verrückt, da darf man gar nicht so sehr dran denken.
Ja, vor allem geht es ja auch nicht nur um die Quantität in dem Fall, auch wenn es natürlich cool ist, dass es wirklich einige Tausend sind, aber wir haben ja ein paar Umfragen gemacht, wir kriegen regelmäßig Feedback von Brands rein, die uns einfach auch schon dann vorher kannten und man kann eben sagen, dass dort eben, was auch unser Ziel ist, Entscheider eben von E-Commerce-Brands oder von großen Markenherstellern zuhören, sicherlich auch SEO und SEA-Manager oder eben entsprechende Pendants. Und das war ja vor allem unser Ziel, dass wir jetzt nicht einen Podcast machen, wo wir hier mal, also kann man alles machen, hat alles seine Berechtigung, aber es war eben nicht unser Ziel, immer breiter zu werden, den mal einzuladen, weil er besonders bekannt ist, hier mal Richtung irgendwie Online-Marketing abzurutschen, sondern wirklich zu sagen, es soll straight eben für Marketplace-Entscheider sein, dass man was mitnehmen kann. Und da ist natürlich cool, dass wir da trotzdem in dieser Nische so viel Zuhörer haben.
Ja, absolut. Wir kriegen ja natürlich auch mal so ein paar Zahlen von den Plattformen. So, die meisten Hörer kommen, ne, jetzt logischerweise irgendwie aus Deutschland, aber wir haben eben auch irgendwie neben dem Dachraum eben auch Länder wie USA, Griechenland, Spanien und so, wo das gehört wird. Dann haben wir tatsächlich einen recht großen Männerüberhang. Was ich gar nicht richtig verstehe, aber es wird wahrscheinlich auch daran liegen, dass irgendwie recht viele Männer im E-Commerce arbeiten. Es sind wohl 68% männliche Hörer. Dann haben wir so 36,7% sind im Alter von 28 bis 34 dabei und 24,3% im Alter von 35 bis 44. Ich glaube, das ist nachher auch die Branche, ne? Weil die E-Commerce ja doch noch nicht irgendwie unendlich alt ist und auch auf den ganzen Events sind das eigentlich so die Altersgruppen, die man da auch sieht.
Ich fand vor allem erstaunlich, dass die meisten Hörer zum Beispiel bei Spotify über die Spotify-Suche kommen. Und gar nicht, weil sie direkt das auf der Startseite sehen oder irgendwie abonniert haben.
Ja, wahrscheinlich machen wir das halt schlecht, ne? Das hat ja einen Grund, warum in jedem YouTube-Video uns immer gesagt wird, hey Mensch, aktiviert die Glocke, abonniert uns und so weiter. Das ist total sinnvoll. Und wenn ihr das jetzt hört, könnt ihr das gerne machen. Freuen wir uns natürlich sehr. Das kann natürlich auch eine Zeit sein, dass irgendwie viel einfach darüber gesprochen wird. Ja, okay, irgendwie hast du die Folge gehört, hör dir das mal an als Empfehlung. Oder man sucht einfach regelmäßig danach. Teilen, versuchen das ja auch mal auf LinkedIn zu teilen und dann auch wirklich zusammenzufassen, weil wir auch wissen, dass nicht jeder mal die Zeit hat, sich so eine ganze Podcast-Folge anzuhören. Aber fand ich auch spannend. Also hat mich überrascht.
Lass doch mal unsere persönlichen Highlights durchgehen der letzten Jahre. Ich kann auch gerne anfangen. Ganz besonderer Gast war mit Sicherheit Marc Sonnemann von Edding. Edding kennt jeder. Warum war das besonders? Weil das wirklich schon sehr lange her ist. Und klar, wir haben jetzt nicht irgendwie Podcasts, auch nicht in unserer Branche irgendwie neu erfunden. Und trotzdem, finde ich, kann man stolz sagen, dass vor 3-4 Jahren es nicht normal war, dass ein Entscheider von einer sehr bekannten Brand, von einem sehr bekannten Konzern, ja, ob die Freigabe, sag ich mal, hat oder auch Bock drauf hat, in einen Podcast zu kommen, da wirklich auch Facts zu teilen. Und da muss ich sagen, war ich schon sehr stolz drauf. Es war, glaube ich, auch super unkompliziert mit Edding. Die sind ja sowieso da, finde ich, recht modern und cool aufgestellt vom Management. Ich glaube, ich hatte ihm damals einfach mal geschrieben, ob er Bock hat. Hat er sich das mal angehört. Und das fand ich cool. Das hat mich irgendwie stolz gemacht, weil damals waren wir sicherlich noch sowohl als Movecell unbekannter als auch als Podcast. Und das fand ich schon ziemlich nice, dass dann halt auf einmal Edding bei uns ist und da sind Insights teilt. Und dann, dass danach bei LinkedIn oder auf welchen Social Media Plattformen auch immer geteilt wird, man sieht, dass dann auch deren CEO das dann irgendwie, da ich mal, kommentiert und liked. Und ja, das fand ich damals natürlich, jetzt ist, sag ich mal normal geworden, aber man muss ja auch irgendwie stolz drauf sein, damals war das schon noch irgendwie crazy.
Ja, total. Und was vor allem irgendwie schön ist, dass das ja ein Podcast für eine Zielgruppe, die vielleicht sonst gar nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die sie vielleicht verdient. Weil wir wollen hier bewusst auch Leuten eine Bühne geben, die unserer Meinung nach so spannende Insights halt haben, wie sich der Marktplatzkosmos entwickelt, was sie selbst irgendwie für ihre Marke aufbauen, was sie für Learnings sammeln, was auch immer nicht so gut läuft. Aber das sind jetzt nicht die, die jetzt irgendwie über eine Konferenz nach der anderen halt irgendwie laufen. Ich denke da zum Beispiel irgendwie an René von Gustav Alberts, ne, oder Dornbracht oder so, ne, halt wirklich absolut solide, vernünftige mittelständische Marken, die absolut vernünftig exekuten und die halt wirklich Beeindruckendes mit ihren Teams geschaffen haben, für die es aber alles andere als alltäglich ist, in so einem Podcast zu sein und darüber so zu sprechen. Das heißt, auch für die Leute ist es immer natürlich so ein bisschen ungewohnt, ne, müssen sich dann irgendwie überwinden, machen das. Und Feedback ist immer richtig gut. Und das freut dann die Leute, plus irgendwie vielleicht Leute, die in deren Abteilung wechseln, die sich irgendwie auf das Unternehmen bewerben, die haben dann schon mal die Möglichkeit, mit Kollegen, vielleicht sogar dem Vorgesetzten, irgendwie knapp eine Stunde irgendwie im Podcast zu verbringen, dazuzuhören, die kennenzulernen. Das habe ich auch von einigen Gästen gehört, dass halt neue Bewerber bei denen gesagt haben, ich habe mir den Podcast angehört, total authentisch, cool, fand ich irgendwie sympathisch. Und das ist natürlich irgendwie etwas, was total viel Spaß macht, muss man so ehrlich sagen.
Wer ist für dich noch einer so der spannendsten Gäste der letzten Jahre gewesen?
Ich unterhalte mich auch sehr gerne mit Matthias von Nespresso, weil viele Marken haben ja durchaus auf Marktplätzen das Hauptinteresse, einfach Verkäufe zu generieren. Und Nespresso, aufgrund der Größe, sie sehen es ja schon auch als einen wesentlichen Branding-Kanal, neben dem ganzen TV und Co. Die Marke denkt nochmal ganz anders. Hat natürlich auch entsprechende irgendwie Budgets, dass sie auch mit den Marktplätzen wirklich auch über Themen sprechen, die vielleicht nicht alltäglich sind für andere mehr Marken. Das finde ich schon irgendwie toll, wie Matthias dann irgendwie, kann der gut erzählen, ne, und man kann da gut zuhören. Auf der anderen Seite sind es auch wirklich sehr, sehr spannende Inhalte. Da lerne ich auch immer noch eine Menge, wie bei ganz, ganz vielen Gästen.
Ja. Ja, ich muss auch gerade noch an die Linda Göcke von Oase denken. Oase, Weltmarktführer im Bereich Teich und Pumpen und auch Zubehör. Wer uns länger verfolgt, weiß, dass wir eine gewisse Historie im Teichbereich haben. Das war auch ein cooles Gespräch und ich muss gerade noch dran denken, weil du hast das gut ja, du hast im Endeffekt schon gut ausgedrückt, dass man denen eine Bühne gibt, beziehungsweise dass oft auch Persönlichkeiten sind, die gar nicht so präsent sind, sag ich mal, über Social Media oder über Events. Und ich muss sagen, ich finde das auch mal sehr erfrischend, weil dann vielleicht nicht so ein bisschen der Standard-Talk kommt, weil man merkt ja, okay, die Leute informieren sich auch dort und dort und die sprechen mit denen und es, jetzt übertrieben gesagt, klingt alles so ein bisschen gleich oder ist, sag ich mal, schon eher so dieser Business-Talk. Sondern bei den Leuten merkt man, okay, die reden einfach mal so straight, wie deren Tagesgeschäft, deren Wahrheit aussieht, ne? Mit allen positiven als auch negativen Facetten im Marketplace-Bereich und gehen einfach komplett konkret rein. Und ja, das, finde ich, sollten wir uns auch beibehalten.
Ja, das liebe ich auch übrigens in unserer Branche. Das ist in anderen Branchen halt, gehen die Leute mit Ellenbogen irgendwie durch die Welt und haben gar keine Lust, irgendwas überhaupt zu teilen. Und das ist ja schon in unserer Branche sehr... sehr angenehm. Ja, da haben wir Stammgäste, auch irgendwie, ist auch irgendwie passiert einfach, muss man sagen. Du quatschst ja regelmäßig irgendwie mit dem Martin Heumel über teilweise große Wendeumfragen, schaust, was da los ist. Ich spreche mit der Melanie Schlegel, die da in führender Position beim Marktplatz Otto ist, die da irgendwie exklusive Insights halt teilt. Das ist schon besonders, dass wir jetzt so Stammgäste überhaupt haben.
Ja, vor allem hochkarätig, muss man einfach nach wie vor sagen. Das war die Anekdote irgendwie mit Martin damals. Also ich würde sagen, niemand kannte ihn. Wir haben auch noch nie von ihm gehört. Und ich habe nur gesehen, dass er irgendwo mal so auftauchte. Der war noch nicht in Deutschland aktiv, war noch in keinem Podcast, war jetzt nicht auf den typischen Events. Klar, heute ist er bei den allen einschlägigen Events auch dabei. Und da habe ich erstmal rumrecherchiert, um irgendwie herauszufinden, wo kommt der eigentlich her? So, weil alles war irgendwie Englisch auf seinen Profilen und ist es jetzt eigentlich ein Deutscher, ist es kein Deutscher? Spielt ja auch keine Rolle, aber ich habe mich einfach interessiert, weil das sah halt schon sehr cool aus mit irgendwie 7 Jahre Senior Vendor Manager Erfahrung und jetzt selbstständiger Strategieberater für Vendor Strategien, der schon halt einiges gesehen hat im FMCG-Bereich, aber ja, mit allen großen Konzern gearbeitet hat. Und da habe ich ihn einfach mal angehauen. Ich war zufällig genau in der Woche dann auch in London. Er wohnt in London und haben uns da kurz getroffen. Was er, glaube ich, bis heute nicht weiß. Ich kann es jetzt ja raushauen. Ich war ja eigentlich im Urlaub. Das heißt, meine Nacht davor war etwas kürzer. Als wir uns getroffen haben, hatte das aber hoffentlich nicht gemerkt. Wir hatten ein richtig cooles Gespräch, haben uns besser kennengelernt. Ja, und da ist eine coole Partnerschaft draus geworden, muss ich sagen. Und nach wie vor echt cool, dass er Bock hat, bei uns exklusiv, vor allem im deutschsprachigen Raum, sowas wie seine Vendor-Survey als erstes immer rauszuhauen. Und da kriegen wir, muss ich ganz klar sagen, also da habe ich mit das meiste Feedback bekommen, wenn wir auf unseren AOM-Networking Events sind, dass ich darauf angesprochen werde, hey, ich höre mir immer die Podcasts mit dir und Martin an, ist immer wieder cool, da seine Aussagen zu hören, auch mal zu hinterfragen und cool, was ihr da so teilt. Da hat man sehr stark gemerkt, dass natürlich große Vendoren diese Qualität schätzen, dass du jemanden reinholst, der wirklich beide Seiten mal über eine lange Zeit gesehen hat.
Ja, auch, also wirklich, da kann man echt sagen, es ist teilweise crazy, wer so unseren Podcast hört. Ich war neulich auf der K5, habe mich da mit dem Markus Schüpperle, der ist ja Direktor Amazon Marketplace in Deutschland, unterhalten. Der meinte, ja klar, Head of Marketplaces, irgendwie kenne ich, höre ich rein, hätte ich total Lust, irgendwie auch mal zu Gast zu sein. Und jetzt werden wir demnächst auch mal mit Markus halt sprechen. Dann natürlich eher nicht das typische irgendwie bla bla, was es so irgendwie so auf bestimmten Bühnen halt immer gibt. Oder es jetzt auf eine Konferenz hinaus will, ne? Aber das ist nicht selbstverständlich, dass Amazon irgendwie so Podcasts halt macht. Und wenn man im Gespräch ist, kriegt man ja doch nochmal andere Insights, als wenn man einfach jetzt nur irgendwie die Vortragsfolien da durchgeht. Und da freue ich mich total drauf, irgendwie mit Markus mal so zu sprechen, was da hinter den Kulissen los ist, wie die so bestimmte Dinge denken.
Ich habe auch mal gehört, dass unser Podcast und auch andere Inhalte vom AOM-Format auch gerne bei Amazon intern in Intranets geteilt werden. Also weil da gibt's ja auch viele, die, sag ich mal, Quereinsteiger sind oder die waren vorher in einem anderen Bereich Department bei Amazon und sind dann vielleicht eher im Bereich Advertising, sind dann eher im Bereich Seller, was auch immer, waren vorher vielleicht im Bereich Vendor, ne, Manager. Mhm. Und dass da auch gerne, sag ich mal, unsere Podcast-Folgen ja ganz gut, glaube ich, im Kurs sind, um halt einfach sich weiterzubilden, schnell in Themen reinzukommen.
Ja. Was auch irgendwie noch spannend war, war irgendwie, wir haben ja die Live-Podcast-Session auf dem Amazon Sales-Kongress etabliert. Damit habe ich mal angefangen, irgendwie vor 2,5 Jahren, glaube ich, oder so. Und jetzt ist festgesetzter Programmpunkt und da haben wir teilweise irgendwie schon vor 80, 90 Leuten, ich erinnere mich an die Podcast-Aufnahme mit Grohe, mit Schleich, live das aufgenommen, ne? Und ich weiß noch, wie ich dann da irgendwie nervös rumgelaufen bin und gehofft habe, hoffentlich klappt das mit der Technik da alles, weil dann sprichst du natürlich immer mit irgendwelchen Leuten, die dann irgendwie Bühnentechnik und so machen. Du läufst da dann mit deinem kleinen Kassettenrekorder rum. Und irgendwie versuchst du das dann alles da irgendwie zu verstöpseln. Nein, ist schon eine professionelle Anlage, ne? Hat irgendwie Chris sich auch darum gekümmert, dass wir da was Vernünftiges haben. Trotzdem war das auf jeden Fall mit einer gewissen Nervosität verbunden und ich war froh, dass es nachher dann irgendwie bei der Aufnahme alles dann super geklappt hat. Und wie dann auch die Brands, ich erinnere mich zum Beispiel an Peter von der Spielzeugmarke Schleich, der dann auf einmal so kleine Figuren im Publikum verteilt hat. Und dann da irgendwie so haben wir das Publikum Fragen gestellt und dann haben die dann da so Schleichfiguren bekommen. Das war auf jeden Fall auch cool.
Ja, mega nice, dass du das etabliert hast. Damit gibt es ja dem Format einfach auch nochmal mehr Tiefe, ne? Mehr Persönlichkeit. Und klar, am Ende, wir sitzen jetzt beide halt vor unserem Bildschirm oder selbst wenn wir uns beide gegenüber sitzen, man hat irgendwie so seine Notizen. Es ist ein reines ja, Audioformat und auf einmal hast du da halt alle Leute vor dir, bist eher auch Moderator, sag ich mal.
Ja.
So, und ist natürlich nochmal was anderes, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, richtig cool auch, dass wir ja bei Philipp Westermeier in Salzburg waren. Da hatten wir über OMR, dass du dich, glaube ich, mal auf der OMR einfach eine Minute in irgendwie so eine Box gestellt und irgendwas gepitcht, ne? Und hast dann unser AOM-Format genommen. Das, ich weiß nicht, war so ein, wir sagen, Mini-Ideenwettbewerb, oder?
Genau, das war der Red Bull-Ideenwettbewerb. Ich habe zuerst Moveset vorgestellt und dachte ich so nach, das Ding ging irgendwie 45 Sekunden. Und dann dachte ich so nach 10 Sekunden, nee, irgendwie doch nicht. Okay, dann habe ich immer, hey, dann mache ich halt eher noch Marketplaces, so mit Podcasts, Events und so weiter. Und dann irgendwie mitten im Satz wurde das Ding unterbrochen, weil der Timer abgelaufen ist. Wir hatten am Vorabend unser Event. Das heißt, ich war eh so ein bisschen bröselig. Und dann ja, bin ich dann so aus dieser Box rausgestolpert, habe irgendwie dann noch von den Kollegen von Red Bull noch einen Red Bull in die Hand Handgedrückt bekommen und bin dann schnell zum Stand zurück, weil irgendwie unsere Kollegen den aufgebaut haben und dann da irgendwie weiter zu helfen. Und ich dachte mir, oh, voll Panneflo, das war jetzt irgendwie auch nicht so richtig überragend. Ja, und dann haben wir halt irgendwie ein paar Monate später den Anruf bekommen, ja, ihr habt gewonnen. Was? Ja, und dann sind wir da nach Salzburg halt und dann hat Philipp mal irgendwie unseren AOM-Kosmos irgendwie bewertet und in so einer 1-zu-1-Session dann halt auch ja mal ein bisschen auseinandergenommen und da haben wir dann auch viel Input irgendwie dann mitgenommen, was jetzt heute mit unserem AOM-Kosmos halt wieder reinfließt. Also hast du da irgendwie so ein, zwei Sachen, die du da irgendwie besonders mitgenommen hast oder hast du Mensch irgendwie das irgendwie hängen geblieben aus der Session?
Also erstmal war es natürlich sehr inspirierend, muss man ganz klar sagen. Ne? Philipp Westermeier, einfach extreme Größe, ja vor allem im Podcast-Geschäft oder im Event-Geschäft. Und der Rahmen war halt wirklich cool organisiert von OMR und halt Red Bull. Dass wir da mit ein paar anderen Foundern in so einer kleinen Runde saßen. Richtig geiler View da in diesem Hangar von Red Bull und das ist wirklich halt nicht so ein, wir pitchen jetzt, dann sagt er was dazu, dann schreiben wir jetzt nochmal jeder drei Ideen auf, sondern es war wirklich halt so ein Gespräch unter Unternehmern, da waren ja auch andere Founder dabei, wo jeder mal irgendwie seinen Senf dazu gibt und einfach völlig offen, auch wenn er gerade erst gehört hat, was wir so machen, Ideen äußern und das ist, finde ich, immer cool, so in der Runde, wenn Leute halt auch gar nicht so ultra tief drin sind und dann halt einfach ja, aus dem Nichts sozusagen einfach mal Ideen äußern. Das fand ich halt ganz cool.
Ja, vor allem hatte ja teilweise auch einfach irgendwelche Leute, die man dann mal aus dem OMR-Podcast kennt, irgendwie so einfach so random angerufen, ey, was sagst du eigentlich dazu? So. Und dann irgendwie noch an einem, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen kann, aber der meinte dann, ah ja, ich habe übrigens die Investment-Idee, müssen wir mal drüber quatschen. Ne? Und dann, ich glaube, der hat ein spannendes Telefon. So, ich glaube, da irgendwie kommen wir jeden Tag so ganz spannende Sachen immer so rein. Und der meinte halt irgendwie auch, okay, er hat bei sich so im WhatsApp-Status, weil nachher natürlich irgendwie auch Handynummern ausgetauscht haben und so, steht einfach nur so als Status Soundmemos nur unter einer Minute. Das war irgendwie, ja, das war spannend, da mal so reinzuschauen.
Schaffen wir das beide untereinander?
Gar keinen Fall, wir haben irgendwann mal die Dönerregel eingestellt. In dem Moment, wann war das? Über 3 Minuten gibt ein Döner oder sowas?
Ja, ich glaube über 5. 3 wird zu viel. Wird zu viel. Ja.
Dann wurde immer abgebrochen nach 4 und eine neue geschickt. Super.
Ja. Okay, ja, was man noch klar sagen muss, feiere ich nach wie vor, dass ja auch für unsere ja uns einfach Kontakte, die mit uns vielleicht zusammenarbeiten wollen, die uns irgendwie kennenlernen, sowas droppen wie, ja, ich kenne euch ja schon lange, wir kennen euch ja schon lange. So, und das halt irgendwelche super bekannten Brands sind, weil sie eben diesen Podcast schon mitverfolgen. Und da geht es natürlich eben nicht nur um diese inhaltliche, fachliche Ebene, sondern auch die persönliche Ebene, dass wir natürlich auch versuchen, möglichst authentisch zu sein. Und viele sagen ja, okay, wir kennen euch ja quasi auch irgendwie schon persönlich. Und das ist natürlich ganz witzig, wenn man dann erst anfängt halt zu sprechen und eigentlich diejenige Person noch nie gesehen hat.
Ja, auf jeden Fall, das kennt man glaube ich auch selber, ne? Wenn man irgendwie ewig so einen Podcast verfolgt, hat man das Gefühl, man kennt die Leute irgendwie so schon, und das ist ja auch das Schöne irgendwie so am Format, ne? Aber was natürlich irgendwie dann auch wieder toll ist, dass man halt dann mitbekommt, wie halt irgendwie Markensteller dann teilweise bei LinkedIn und so fragen. Es war jetzt neulich erst wieder die Situation, da haben wir einen Beitrag gepostet, ne, über Themen, die wir im Podcast bequatscht haben. Und da hat ein Markenhersteller gefragt, okay, irgendwie gerade jetzt Entwicklung mit den ganzen Billig-China-Plattformen, Temu, Shein und Co. Wie sollte eurer Meinung nach eigentlich so Markenhersteller auf das ganze Thema reagieren? Ne? Wie sollte man sich da positionieren? Und dass es doch mal cool wäre, wenn wir da eine Folge zu machen würden im Podcast. Ne? Natürlich direkt aufgenommen, hatten wir eh schon irgendwie im Kopf. Ne? Und da kann man auch irgendwie einfach nur jeden zu ermutigen, dass macht uns auch irgendwie auch total Spaß, weil klar, man sitzt hier vor seinem Bildschirm, man sieht irgendwie die Aufrufzahlen, aber unterm Strich geht's halt irgendwie um Community, um Austausch irgendwie mit den Leuten, da schreibt uns, ruft uns an, lass darüber quatschen, weil das macht dann irgendwie immer besonders Spaß.
Absolutes Highlight natürlich auch unser neues Format AOM Shorts, was extrem gut funktioniert. Ich glaube, das ist tatsächlich auch nach dem Workshop mit Philipp Westermeier entstanden. Wir saßen da irgendwie brainstorming, auch mit Kim zusammen, und ich glaube, es war dann meine Idee, dass ich mich ein bisschen, also dass wir so gemerkt haben, was wir alles raushauen, und ich dann dachte, irgendwie ist das super bitter, wenn diese ganzen Facts, die ja vor allem auch Ole, unser Team, erarbeitet für uns, irgendwie, sag ich mal, auf LinkedIn und im Blog rausgehauen werden. So. Aber im Podcast nehmen wir uns halt immer irgendwelche super special Themen vor, haben irgendwie Gäste, und da dachte ich halt, okay, unser Problem war noch nie, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, dass wir irgendwelche One-Takes kurz aufnehmen und dass wir die gut produzieren mit unserem Team. Genau, und daraus ist, glaube ich, mal entstanden, und dann hat es sich aber irgendwie komplett umgebaut, dass ich Ole da etabliert hatte, weil ich glaube, ich erst nicht konnte, und hat er, glaube ich, gecovert. Und dann hat sich halt gezeigt, hey, das ist eigentlich auch genau der richtige Mann, weil das sind halt genau die News, die von ihm kommen, die er ja, ich glaube, das war auch der Kern der Idee damals, sowieso bei uns schon im mittwochs internen Meeting natürlich auch dem Team droppt, und warum können wir das nicht mit allen teilen, dann haben wir halt auch so ein Newsformat drin.
Ja, absolut. Und das macht ja auch Spaß. Also man bleibt total gut informiert. Er macht das super. Ich weiß noch, dass du damals die Idee hattest, auch auf die Marktplatz-Convention war es damals, mal so einen Reaction-Podcast zu machen. Da hat man natürlich auch einfach so ein paar Aussagen von den Leuten da zusammengefasst. Oder Mensch, okay, macht ja irgendwie auch Spaß, darüber zu sprechen. Und es passiert jede Woche so viel in der Marktplatzwelt. Und das mal dann einzuordnen und so, ist schon irgendwie schon eine gute Sache. Und ist, glaube ich, auch eine sehr effiziente Art und Weise, das zu hören.
Da habe ich übrigens wieder Bock drauf. Also jetzt nicht nur auf die Marketplace-Convention zu reagieren, sondern dass wir ein paar andere Sachen immer raussuchen. So, wo man vielleicht auch ein bisschen kontroverser mal irgendwie, was seine Meinung sagt. Lass mal nochmal überlegen, was wir da machen könnten.
Ja, komm, bestimmt auf eine Idee. Alright, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins nächste Thema rein, weil die Zeit irgendwie schon wieder absolut hier am Rennen ist. Wir haben uns mal so drei Folgen rausgesucht, wo wir glauben, das sind drei größere Themen, die uns schon länger begleiten und die auch in den nächsten Jahren weiter irgendwie aktuell bleiben werden. Und wir werden euch jetzt gleich so kleine Ausschnitte einspielen. Es geht einmal um das Thema so Multi-Marketplaces aus dem Purelay-Podcast mit Jolene. Dann haben wir das Thema Sortimentsstrategie mit Wirt Modiv, Podcast mit dem Florian Kasten. Und dann haben wir das Thema noch Retail Media mit Nespresso. Und das sind, glaube ich, so drei große Themen, die Marktplatzwelt aktuell irgendwie beschäftigen, in den letzten Jahren beschäftigt haben und auch in Zukunft noch weiter beschäftigen werden. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt hier mal mit Jolene, und danach irgendwie ordnen wir das Thema nochmal so kurz ein aus unserer Perspektive.
Da stecken auch ganz, ganz viele Analysen dahinter, und das war am Ende wirklich einfach die Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir wollen verschiedene Marktplätze antesten und schauen, gerade was Retourenquote angeht, gibt es den anderen Marktplatz, der eine weniger hohe Retourenquote hat als Zalando? Damit, also natürlich, unser Nummer 1 Ziel ist Profitabilität am Ende vom Tag. Und wir wollten da einfach so verschiedene Marktplätze testen. Und dank des Full-Service-Providers hatten wir halt auch die Möglichkeit, relativ schnell auf relativ vielen Marktplätzen live zu gehen. Das kannst du ja gar nicht ohne Full-Service-Provider, weil du hast immer einen Integrationsslot. Das dauert teilweise Monate, bis du auf so einen Marktplatz live gehst. Und genau, für uns war es einfach wichtig, auf vielen Marktplätzen live gehen, das Potenzial von jedem Marktplatz festzustellen und dann auch zu entscheiden, bleiben wir auf dem Marktplatz live oder nicht. Kannst dann relativ schnell auch nochmal den Marktplatz cutten und den Fokus auf andere Marktplätze legen. Genau, das war am Ende so die Entscheidung, dass wir gesagt haben, erstmal ganz viel testen, schauen, was ist relevant für Purelay, welcher Marktplatz ist für uns der attraktivste, damit wir da dann auch wirklich einen Fokus drauf legen können.
Genau, also worum es ja jetzt hier geht, ist so der Multi-Marketplace-Ansatz von Pulate. Das war ja wirklich krass, dass die gesagt haben, Mensch, wir gehen auf 7 Marktplätze parallel. Also echt ein großer Move, wo viele andere zu der Zeit gesagt haben, Mensch, das war in der Mitte letzten Jahres, wir gehen auf 1, 2, machen das richtig fokussiert und die gehen halt den anderen Ansatz. Und das dann auch als Ziel alles profitabel auszusteuern und zu gucken, was wird es auf jeden Fall irgendwie besonders, ne? Und wenn man sich mal so diesen Bereich Multi-Marketplace eben anschaut, dann kann man schon sagen, jetzt in den letzten Jahren, der Bereich entwickelt sich an sich natürlich, es poppen extrem viele neue Marktplätze auf, gerade jeder will irgendwie Marktplatz sein und es gibt ja auch Tech-Anbieter wie Miracle, Marketplace, Mabaya, die Infrastruktur halt ermöglichen und jeder große Händler hat jetzt irgendwie das Gefühl, Marktplatz sein zu wollen. Ich glaube, da wird irgendwann auch so ein Peak erreicht sein, wo es dann in die andere Richtung geht und ganz viele Marktplätze, die das halt nicht in der DNA haben, keine ausreichende Differenzierung mitbringen, dann wieder sterben werden. Und man sieht jetzt auch schon, manche Marktplätze tun sich leichter und manche tun sich schwerer und bestimmte Sachen dauern auch einfach extrem lange. So, ich denke jetzt zum Beispiel an dieses Keyword-Targeting von Otto, das muss einfach schneller gehen. So, die haben da eine eigene Lösung, das ist irgendwie gut und machen auch vieles richtig. Aber wenn man da halt irgendwie so Mabaya für Advertising-Technologie halt irgendwie verwendet, dann ist man einfach viel, viel, viel schneller. Und ich glaube, so Marken müssen sich jetzt bei der Vielzahl der Marktplätze ernsthaft irgendwie fragen, okay, welcher Marktplatz macht meinen Kuchen denn ernsthaft irgendwie größer, meinen Umsatzkuchen, und wo schiebe ich einfach nur Umsätze zwischen verschiedenen Marktplätzen hin und her? Weil ganz viele Marktplätze haben ja auch als Hauptquelle für den Traffic irgendwie Google und wenn sie dann Werbung schalten, kaufen sie mal mehr oder mal weniger ein. Das heißt, irgendwie man muss sich schon schauen. Trotzdem gibt es natürlich irgendwie in bestimmten Kategorien super spannende Entwicklungen, so ein DIY zum Beispiel, in der Kategorie entstehen super viele neue Marktplätze, wie mit Hornbach, Obi, Bauhaus, Amazon. In Frankreich ist nochmal ein bisschen anders mit Mano Mano, Leroy Malon. Eigentlich bin ich sicher falsch ausgesprochen, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Da muss man so gucken, wo irgendwie USPs entstehen. Die ganzen chinesischen Marktplätze kommen rein. Und Marken fragen sich auch, okay, auf welchem Marktplatz kann ich irgendwie was erreichen? Das heißt, welcher Marktplatz ist für mich reiner Branding-Kanal, Brand Awareness, welcher Kanal ermöglicht das? Und Amazon, der DSP sicherlich. Und welche Marktplätze, wie auch ein eBay vielleicht, sind eher für den Abverkauf da, ne? Hatten wir auch einen Podcast mit Nespresso neulich, wo eBay jetzt auch gerade guckt, okay, wie kann es wieder attraktiver für Marken werden, ne? Aber das muss man sich, glaube ich, fragen, was man irgendwie wo möchte und wie es sich weiterentwickelt. Da muss man, glaube ich, genau raufschauen.
Ja, ich denke vor allem auch an die Opportunitätskosten. Also, wenn ich halt alle Marktplätze angehe, was hätte ich in der Zeit, vielleicht bei anderen Marktplätzen auch mehr voranbringen können? Ja, keine Frage. Nicht jeder Marktplatz funktioniert gleich. Nicht jeder Marktplatz ist vielleicht auch so komplex wie Amazon, beziehungsweise hat so viele Stellschrauben. Trotzdem würde ich sagen, gilt immer mehr, okay, dieses Multi-Channel-Listen kann mal sinnvoll sein. Gibt's natürlich coole Tools, mit denen wir teilweise auch irgendwie dann partnern. Aber ich würde bei ganz vielen Fragezeichen dran machen, ist es das, dass ich mir eben draufschreibe, jetzt für den nächsten anzubinden und nicht lieber halt bei den Großen das ganze Ding richtig zu machen.
Absolut. Ja, würde ich sagen, gehen wir in den nächsten Ausschnitt rein. Der Podcast ist ja noch gar nicht so alt, das ist nämlich der mit Florian Kasten von Wirtmotiv. Hören wir mal rein.
Ich glaube schon, dass wir mit dem Ansatz, den wir fahren, gut aufgehoben sind, weil unser Leitgedanke war am Anfang gar nicht erst den Anspruch zu haben, das komplette Portfolio einfach abzugeben, sondern die Marke bei uns auch zu behalten, selber das steuern zu können. Und uns war auch relativ klar, dass wir das nicht mit den kompletten über 10.000 ASINs, die wir da haben, alle Produkte zu Bestsellern zu machen und direkt so zu skalieren, dass wir da durch die Decke gehen, sondern was wir tatsächlich gemerkt haben, ist, dass wir 20% des Portfolios optimieren müssen, ne, weil wir damit 80% unseres Turnovers auf Amazon machen. Und das ist dann schon Fokus, das Thema, dass wir uns hier nicht als Vollsortimenter auf Amazon quasi positionieren, sondern mit den Produkten, die gut nachgefragt sind, und das nach und nach sukzessive nachziehen, um das Ganze aber auch an die Spitze zu treiben, ne? Und da hilft uns einfach alles das, was Movesell uns auch mit an die Hand gibt, brutal, mit allen Dashboards, Fokusentscheidungen und welche Prioritäten wir auch setzen müssen.
Ja, hier ganz spannendes Szenario: Wirtmotiv kann man sagen, ist ja eine der führenden D2C-Brands im Bereich Arbeitsbekleidung, Arbeitsschuhe und alles, was dazugehört. Ja, wurde mal aus dem Wirt-Mutterkonzern, die Wirt-Gruppe kennt sicherlich jeder von euch, ja, vor allem im Bereich Werkzeug weltweit extrem stark rausgeboren. Und da habe ich mit dem Florian Kasten gesprochen und ja, da, das haben wir jetzt als Snippet genommen, weil wenn wir beide, Flo, zurückschauen, Stichwort Sortimentsstrategie, Datenanalyse und Fokusprodukte, das gab es halt, als wir angefangen haben, vor jetzt 8 Jahren noch nicht. Da ging es darum, dass ich mein ganzes Sortiment online bringe, dass ich mein ganzes Sortiment optimiere, dass ich eher schaue, was kann ich noch weiter launchen, was kann ich noch an weiteren Versionen launchen, also einfach alles rauf. Und wir hatten eher immer die Thematik Shop versus Amazon, die typische Sorge der Kannibalisierung. Ich würde sagen, heute, wenn man es richtig macht, wie wird Modiv, nenne ich es mal Shop plus Amazon. Warum? Weil ja, Florian von Wirt es geschafft hat, dass er genau weiß, was funktioniert auf Amazon am besten, was funktioniert im Shop am besten und wie kann ich das Ganze datengetrieben testen und verstehe auch, wie mein Wettbewerb funktioniert. Das heißt, ich habe einmal sozusagen dieses ja, diesen internen Wettbewerb der verschiedenen Kanäle und den externen Wettbewerb, wo ich natürlich auch schauen muss, okay, im Bereich Arbeitsschuhe habe ich es vielleicht extrem schwer mit meiner Preisrange. Im Bereich Arbeitshosen sieht es schon anders aus auf Amazon, weil es vielleicht weniger Chinesen oder was auch immer an Anbietern sind. Und lange Rede, kurzer Sinn, wie kann ich das? Indem ich meine Daten unter Kontrolle habe. So, und da reicht es natürlich heutzutage nicht mehr aus, dass ich die Tools von Amazon nutze, die es mittlerweile natürlich irgendwie gibt, sondern ich muss das selber in der Hand haben. Und da sind wir eben beim Stichwort BI, das heißt Business Intelligence Lösung, wo wird zum Beispiel unser Robt Tool nutzt, war für mich natürlich auch im Podcast cool, da hatte ich kurz meinen stolzen Moment, ist ja sozusagen meine Hauptverantwortung bei uns von Anfang an und da kommen wir ja gerade ziemlich stark voran und wenn natürlich ein Florian droppt, hey, klar, wir nutzen hier natürlich intern mit Wirt super krasse Reporting Systeme, aber was ich da bei euch sehe für Amazon ist nochmal ein ganz anderes Level und ich kann da jetzt quartalsweise die Daten rausziehen und ja, für unser C-Level, für unsere Entscheider draus aufbereiten. Das freut mich natürlich zu hören. Ich glaube, diese Problematik hatte man damals noch nicht. Da hat man eher geschaut, wie man schnell noch mehr irgendwie optimiert. Und heute geht's, was ja sozusagen unsere Aussage ist, darum, dass ich schaue, was sind meine Fokusprodukte, wie kann ich mit den richtigen Produkten wirklich profitabel Umsatz machen, was, glaube ich, früher ganz anders war.
Ja, wie kann ich auch Sortimente effizient überwachen? Ne? Also wir haben ja nun mal einfach ganz, ganz viele Hersteller, die wir kennen, die einfach riesen Sortimente haben, zigtausend Artikel, das ist unmöglich, das halt alles irgendwie händisch zu überwachen und da dann irgendwie so ein vernünftiges Monitoring drauf zu haben, mit so einer gewissen Anomalieerkennung, effizienten Informationssystem, dass man genau zur richtigen Zeit Bescheid bekommt, okay, da passiert gerade was, da muss ich raufschauen, Stichwort Buybox-Tracking und. Ja, da gibt es schon große Unterschiede, wie professionelle Hersteller heute so einen Kanal managen. Und da muss man sich auch nicht wundern, warum manche eben einfach sehr viel erfolgreicher sind als andere. Ich glaube, es wird in Zukunft noch sehr viel erfolgskritischer, dass man Thema Sortimentsstrategie, Marktverständnis und so einfach weiter aufbaut.
Auf jeden Fall. Damals war es ja so ein bisschen eher Kür und die gut waren, haben das auch schon gemacht. Heutzutage ist es essentiell. Ne? Du hast keine Chance mehr, wenn du nicht mitbekommst, warum deine Produkte nicht verkauft werden. Amazon wird es in den meisten Fällen leider nicht sagen und du hast gerade richtig angesprochen, der Bedarf zieht eher an, weil Amazon natürlich komplexer wird, auf einmal mit weiteren Datenquellen wie die AMC, die DSP im Advertising-Bereich, aber auch die Seller Vendor Central hat immer mehr Reporting, es hat immer mehr Datengrundlagen. Das heißt, alles wird komplexer, die Welten sind immer noch nicht von Amazon vereint, werden sie auch nicht und das heißt, ja, man wird nicht mehr drum herum kommen.
Okay, gehen wir ins nächste Thema rein und das ist das Thema Retail Media von Matthias von Espresso.
Wir haben die verschiedensten Platzierungen und die verschiedensten Marketingmaßnahmen, die wir durchführen dort. Da ist eins, ist Fire TV, genau, dass wir dieses klassische Addressable TV dort auch nutzen. Sieht man bei uns, dass wir dann natürlich viel eher die Zielgruppe erreichen, als wenn wir linear, also bei Sat1, RTL und vielen anderen TV-Sendern, wenn wir dort werben, ist es eher breit in die Reichweite. Da kann ich mir natürlich Sendungen aussuchen, die eher meine Zielgruppe treffen, aber ich kann nicht sagen, bitte spielst nur X, Y und Z aus. Jetzt mal schwarz-weiß gemalt, gewisse Techniken gibt's da auch. Aber bei Fire TV als Addressable TV ist das natürlich absolut getargetet und das nutzen wir sehr gerne.
Ja, was Matthias da sagt, ist natürlich irgendwie sehr, sehr spannende Entwicklung. Ne? Espresso sieht so ein Amazon, bestimmte Marktplätze eben auch als Branding-Kanal, nicht nur um Umsatz zu machen. Und was man schon ganz klar jetzt halt festhalten muss als große Entwicklung, dass halt das ganze Thema Addressable TV, das ist halt einfach Bewegtbild, das findet statt über so ein Prime Video, Twitch, aber eben auch auf anderen Kanälen. Das schlägt halt klassisch TV und wird halt mit der Zeit immer größer. Ne? So ein Amazon hat zum Beispiel jetzt die NBA-Rechte für, glaube ich, 11 Jahre oder so gekauft. Vor kurzem haben wir auch im Podcast drüber gequatscht. Und auf einmal wird das ganze Thema DSP, Retail Media, eben auch für CMOs interessant. Ne? Weil CMOs bisher immer dachten, Mensch, Amazon ist auf jeden Fall absolut irgendwie lower funnel, geht nur um Purchase. Und auf einmal habe ich da halt irgendwie meine spannenden Brand Awareness Möglichkeiten und habe da dann auch irgendwie meine KPIs, da redet man ja nicht irgendwie über Profitabilität, sondern da redet man über Brand Uplift, wie weit haben sich die Brand Searches verändert, wie weit kann ich Produktlaunches da eben begleiten und irgendwie Bewusstsein dafür schaffen. Und da kann man sagen, dass das ganze Thema Bewegtbild eben aktuell und auch in den nächsten Jahren absolut durch die Decke gehen wird. Und da hat gerade Amazon ja mit der Amazon Marketing Cloud AMC einen absoluten Gamechanger ins Leben gebracht, die eben die Auswertbarkeit des gesamten Funnels eben ermöglicht. So, wir haben ja auch bei uns in Robbed diese DSP und AMC Dashboards gebaut. Kann man aber natürlich auch nochmal in Teilen in der AMC sehen, wenn man sich dann damit auskennt. Und es ist einfach wirklich einfach krass, was da passiert. Also Amazon hat Stand heute schon 15-17% des gesamten Digital Media Sales Spends und taucht bei ganz vielen Marken immer noch nicht beim CMO im Marketing-Mix halt auf. So, und dort sollte unserer Meinung eben ganz klar auch der Wert zu 15-17% halt sein. Das wird mittelfristig auch passieren. Da kann man auf jeden Fall sagen, das ist etwas, was aktuell stattfindet, aber auch in nächster Zeit, dass immer mehr Budgets halt dahingehend sich verschieben werden. Retail Media, Addressable TV wird größer und ist irgendwie im Marketing-Mix zu verankern, und auch für CMOs wird es immer spannender.
Vor allem, du sprichst CMOs an, absolut richtig, und trotzdem muss man hier betonen, betrifft auch Unternehmen, die vielleicht noch nicht ganz so groß sind. Also wir reden hier nicht nur von Konzernen, sondern auch vom Mittelstand, und auch darunter wird natürlich das ganze Thema DSP beziehungsweise der komplette Funnel auf Amazon exorbitant wichtiger.
Auf jeden Fall. Ich meine, Mittelstand geht ja hoch bis irgendwie 250 Millionen oder so. So, und da fallen ja so viele Unternehmen halt rein, die da den CMO haben, und klar, nicht falsch verstehen, ne? Also auch irgendwie wir sprechen ja ganz häufig irgendwie mit Sales Directoren und Co. Auch für die ist es natürlich irgendwie spannend, ne, wenn man dann nochmal mit Marketing auch mehr an einen Tisch rückt, ne, und sagt, okay, wie weit können wir den Kanal nutzen? Weil wir natürlich nachher auch so einen gewissen Sales-Uplift halt haben, ne? Und wenn halt mehr Budgets auf den Kanälen halt allokiert wird, habe ich natürlich irgendwie auch mehr und flexible Wachstumsmöglichkeiten, und so ein Produktlaunch fällt auf einmal auch deutlich leichter, wenn man da mit Marketing zusammen in einem Boot sitzt und da gemeinsam in die richtige Richtung paddelt. Und das muss man aber erstmal schaffen, weil, wie gesagt, bei CMOs ist in Amazon absolut irgendwie und viele Marktplätze auch im Lower Funnel angesiedelt. Das ist aber nicht so. Das verändert sich halt gerade massiv, und da wird viel passieren.
So, wer jetzt uns 45 Minuten knapp zugehört hat, der hat jetzt Chance, unsere Marktanalyse im Wert von 2000 Euro zu gewinnen. Das Codewort ist FLOMO123, also Flo wie Florian, Mo wie Moritz, FLOMO123. Und die Anekdote dazu: tatsächlich hieß unser allererster Seller-Account, also den haben wir nicht zum Verkaufen registriert, den brauchten wir auch für unseren Developer-Account, weil wir ja seit über 5 Jahren auch Amazon-Entwickler sind. Das war dann alles ein Pfad, und irgendwann dachte ich auch so, irgendwie ist das nicht mehr ganz zeitgemäß, und das war mir am Anfang auch nicht klar, dass jetzt dieses FLOMO überall auftaucht, was ich, glaube ich, mal, weiß ich nicht, vor 6 Jahren irgendwo eingegeben habe.
Ja, das war super. ja, genau, also schreibt uns einfach irgendwie FLOMO 123 über den Kanal. Merkwürdiger Satz, aber so ist es. So, dann machen wir jetzt hier so. Genau, und dann irgendwie quatschen wir mal und schauen, wie wir euch da irgendwie mit spannenden Insights irgendwie bei eurem Markt und Marke da providen können. Alright, dann vielen Dank fürs Zuhören.
Nochmal vielen Dank auch vor allem an alle Gäste, die dabei waren. Haben wir jetzt durch heute nicht extra alle aufgezählt, nur alle Brands. Vielen, vielen Dank, und ja, dann freuen wir uns auf die nächsten Jahre. Mach's gut.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.